Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach seinem deutlichen Wahlsieg will der künftige israelische Regierungschef Barak jetzt eine möglichst breite Basis für seine Politik suchen. Als Ziele nannte er Frieden mit den Palästinensern und Sicherheit für das eigene Land. Der Kandidat der Arbeitspartei erhielt bei der Direktwahl 56% der Stimmen. Der bisherige Ministerpräsident Netanyahu kam auf 44%. Barak begann inzwischen mit Beratungen über die Bildung der neuen Regierung. Er hat Zeit bis Anfang Juli.
Politisch gilt Ehud Barak als Falke. Am Grab seines Freundes, Vorbildes und Kommandanten Itzhak Rabin, der während einer Friedenskundgebung vor 4 Jahren von einem fanatischen Juden erschossen wurde, wollte Barak demonstrieren, dass er sich Rabins Friedenskurs verpflichtet fühlt. Barak will zum Prinzip Land für Frieden wieder zurückkehren, das die nationalkonservative Regierung unter Netanyahu in Frage gestellt hatte. Er will den Friedensprozess wieder aufleben lassen. Für die Rodungsarbeiten, die heute am umstrittenen Projekt Har Homa in Ost-Jerusalem weitergingen, ist noch die alte Regierung verantwortlich. Doch Ehud Barak hat heute den Palästinensern noch einmal deutlich gemacht, Ost-Jerusalem wird niemals Hauptstadt eines palästinensischen Staates, sondern Jerusalem bleibt Hauptstadt des Staates Israels, ewig und ungeteilt, und darin sind sich alle zionistischen Parteien einig. Wahlsieger Ehud Barak steht vor den ersten Koalitionsgesprächen. Eigentlich könnte er zwischen den 15 im Parlament vertretenen Parteien wählen. Rein rechnerisch braucht er für eine Mehrheit 6 Partner. Und nicht jede der Parteien hat ein politisches Programm. Manche sind reine Interessensvertretungen. Am Abend warf einer der Wahlsieger das Handtuch. Aryeh Deri hatte seine ultraorthodoxe Schass-Partei zur drittstärksten Kraft nach Ein Israel und dem Likud im Parlament gemacht. Doch jetzt trat er als Parteivorsitzender zurück, macht damit den Weg frei für Koalitionsgespräche. Ehud Barak hatte vor den Wahlen angekündigt, dass er mit Deri nicht verhandeln werde, der wegen Korruption zu 4 Jahren Haft verurteilt wurde. Doch die Schass-Partei möchte mit ihren 17 Abgeordneten weiter mit in der Regierung sitzen.
Der Machtwechsel in Israel löste weltweit positive Reaktionen aus. Vor allem Politiker westlicher Staaten äußerten die Hoffnung, dass Barak den festgefahrenen Nahostfriedensprozess wieder in Gang bringt. US-Präsident Clinton und Bundeskanzler Schröder sicherten Barak in Glückwunschtelegrammen Unterstützung zu. Zurückhaltender gaben sich Vertreter der arabischen Welt.
Für Palästinenserpräsident Yasser Arafat war es sicher das gewünschte Ergebnis. Mit Netanyahu ging zuletzt nichts mehr. Glücklich sei er schon, sagte er, aber dann hielt er sich zurück, taktisch klug, weil Israel dieses Ergebnis erst einmal verdauen müsse. Er respektiere die Wahl des israelischen Volkes und wünsche Barak Glück. Abwarten, ob das Wahlprogramm auch Politik wird, heißt das. In Kairo zog die Arabische Liga eine optimistische Stellungnahme prompt zurück, als Barak am Nachmittag harte Verhandlungen ankündigte. Ägyptens Außenminister atmete dagegen erleichtert auf. Barak ist nicht Netanyahu. Er hat außerdem einen klaren Wählerauftrag, eine andere Politik zu verfolgen. Ägypten wird ihn bei der Friedenssuche unterstützen. Aber die Zeit drängt. Wir haben 3 Jahre verloren. Kommentatoren in Kairo zeigten sich verhalten optimistisch. Einer, der hart verhandle, sei besser als einer, der nie verhandle, hieß es in Anspielung auf den Vorgänger. Dem Sieger Barak wünschten sie Baraka, das arabische Wort für Segen. Syrien erinnerte Barak daran, er sei dabei gewesen, als Premierminister Rabin die Rückgabe der besetzten Golanhöhen zugesagt habe, kurz vor seiner Ermordung 1996. Seither tritt man auf der Stelle, noch immer können sich Familien vor und hinter der Grenze nur mit Lautsprechern verständigen. Außerdem hoffe man, dass israelische Soldaten innerhalb eines Jahres aus dem Libanon abgezogen würden, wie Barak das vor der Wahl versprochen habe.
Zur Lösung des Kosovo-Konfliktes setzten Bundeskanzler Schröder und der italienische Ministerpräsident D'Alema auf die Vereinten Nationen. In Bari vereinbarten sie, sich für eine Resolution des UN-Sicherheitsrates einzusetzen, auf der Grundlage des Friedensplans der 7 wichtigsten Industrienationen und Russlands, G8. Er sieht den Abzug der serbischen Verbände aus dem Kosovo und die Stationierung einer internationalen Friedenstruppe vor. Den Einsatz von Bodentruppen, den D'Alema als letzte Möglichkeit vorgeschlagen hatte, lehnte Schröder ab.
von Anfang an verhalten gewesen war die deutsche Reaktion zum vorgelegten Friedensplan des italienischen Ministerpräsidenten Massimo D'Alema. Im Unterschied zu D'Alemas Vorschlag einer befristeten Aussetzung der NATO-Luftangriffe wurde ein möglicher Einsatz von Bodentruppen im Kosovo von Bundeskanzler Schröder kategorisch abgelehnt.
Wir haben naturgemäß, was den Vorschlag von Massimo D'Alema angeht, weitgehende Übereinstimmung, so wie ich Ihnen das versucht habe, deutlich zu machen, aber eben auch den einen oder anderen Unterschied. Für Deutschland kommt der Einsatz von Bodentruppen nicht in Betracht. Das ist deutsche Position immer gewesen und das wird es in Zukunft auch bleiben.
Große Hoffnungen setzt man nun beiderseits auf die Möglichkeit einer UN-Resolution zur Kosovo-Krise. Gegen Mittag wurde Bundeskanzler Schröder im Vatikan in Privataudienz von Papst Johannes Paul II. Empfangen. Auch hier ging es im Wesentlichen um die Erörterung der Situation auf dem Balkan. Nach wie vor fordert der Papst eine sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen. Bundeskanzler Schröder erläuterte dem Vernehmen nach in einem Vier-Augen-Gespräch dem Papst die gegenwärtige westliche Position mit den entsprechenden Notwendigkeiten militärischer Aktionen. Am Spätnachmittag stattete der Kanzler den deutschen Soldaten auf dem italienischen Luftflottenstützpunkt Piacenza einen Besuch ab. Schröder wollte sich über die aktuelle militärische Lage informieren. Von Piacenza aus starten täglich deutsche Tornado-Jagdbomber zum Kampfeinsatz über Jugoslawien.
Im Gegensatz zu Bundeskanzler Schröder schließt US-Präsident Clinton den Einsatz von Bodentruppen im Kosovo nicht mehr aus. Vor Journalisten in Washington sagte Clinton, er hoffe auf den Erfolg der diplomatischen Bemühungen. Es dürfe aber keine Option vom Tisch genommen werden. Die NATO werde ihre Ziele, so Clinton, auf dem einen oder anderen Weg erreichen. Der russische Jugoslawien-Beauftragte Tschernomyrdin setzt seine Vermittlungsbemühungen im Kosovo-Konflikt fort. Morgen reist er zu Gesprächen mit Präsident Milošević nach Belgrad. Tschernomyrdin hatte sich heute in Helsinki mit dem stellvertretenden US-Außenminister Talbot und dem finnischen Ministerpräsidenten Ahtisaari beraten, den die EU als Vermittler will. Belgrad signalisierte unterdessen die Bereitschaft zu Verhandlungen über die G8-Vorschläge.
Bereits in den späten Abendstunden gestern hatte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des jugoslawischen Parlaments, Ljubiša Ristić, verkündet, dass Jugoslawien den Fünf-Punkte-Plan der G8-Staaten unter Vorsitz des deutschen Außenministers Fischer mit UN-Mandat anerkennen würde. Dieses bestätigte Nebojša Vuković, der Sprecher des Außenministeriums, heute Nachmittag im Mediacenter der Armee. Der Plan stellt eine gute Verhandlungsbasis dar und weiter sagte er, die Regierung ist offen für alle Friedensbemühungen. Knackpunkt bleibt die bewaffnete Schutztruppe. Währenddessen begannen heute der Stellvertreter Kofi Annans, De Mello und sein 10 Experten umfassendes Team mit der Inspektion der bombardierten Chemiefabrik in Pančevo und die daraus resultierenden ökologischen Folgen. Ein zweites Ziel war die am meisten bombardierte Stadt im Norden des Landes, die ehemalige Dreibrückenstadt an der Donau, Novi Sad.
Aktivitäten und Signale hier in Jugoslawien und außerhalb des Landes deuten darauf hin, dass die diplomatische Eiszeit wieder einmal unterbrochen worden ist.
Zwei serbische Soldaten sind von der US-Armee freigelassen worden. Sie wurden von Deutschland nach Ungarn geflogen und zur jugoslawischen Grenze bei Roske gebracht. Mitarbeiter des Roten Kreuzes nahmen sie dort in Empfang. Sie kamen offenbar im Gegenzug für drei amerikanische Soldaten frei, die vor etwa zwei Wochen aus jugoslawischer Gefangenschaft entlassen worden waren.
Bei neuen Luftangriffen der NATO ist nach Berichten des serbischen Staatsfernsehens die Trupalske-Sume-Autobahnbrücke nördlich der jugoslawischen Stadt Niš zerstört worden. Die Straße ist die wichtigste Verbindung zwischen Zentral- und Südosteuropa. Getroffen wurden auch der Flughafen von Niš sowie der Belgrader Militärflughafen Batajnica. Die Angriffe in der Nacht und am Morgen richteten sich vor allem gegen Ziele im Kosovo. Dort sollen serbische Einheiten nach jedem NATO-Angriff näher an die Zivilbevölkerung heranrücken, so Berichte von Flüchtlingen im mazedonischen Blace. Mehr als 1000 waren in Eisenbahnzügen an die Grenze des Kosovo gebracht worden. Sie konnten ungehindert nach Mazedonien einreisen. Gestern hatten serbische Einheiten einen anderen Zug mit Flüchtlingen zur Umkehr gezwungen.
Bundespräsident Herzog ist zu seiner letzten Auslandsreise im Baltikum eingetroffen. Er sicherte dem litauischen Staatspräsidenten Adamkus in Vilna zu, den Beitritt Litauens zur EU und zur NATO zu unterstützen. Morgen wird er nach Lettland reisen, das ebenfalls in beide Organisationen aufgenommen werden will. Am Pfingstsonntag wird in Berlin der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin Roman Herzogs gewählt. Die Bundesregierung will mit den Betreibern der Kernkraftwerke bis zum Sommer verbindliche Eckdaten für einen Ausstieg aus der Atomenergie festschreiben. Das kündigte Wirtschaftsminister Müller heute auf einer Fachtagung in Karlsruhe an. Sollte es bis dahin kein Einvernehmen geben, werde die Laufzeit per Gesetz begrenzt. Der scheidende Präsident des Deutschen Atomforums Steuer kritisierte die bisherige Bonner Atompolitik als verwirrend und forderte einen klaren Kurs. Die FDP muss die umstrittenen 12,4 Millionen Mark aus der staatlichen Parteienfinanzierung zum großen Teil zunächst nicht zurückzahlen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster. Die Richter stellten in zweiter Instanz fest, die Partei habe das Geld wegen eines Formfehlers unrechtmäßig ausgezahlt bekommen. Gleichzeitig hätten die drei Kläger aber nicht das Recht, die Zahlung der Gesamtsumme an die FDP anzufechten.
Da stellt ein Gericht fest, dass die FDP über 12 Millionen Mark staatliche Gelder zu Unrecht erhalten hat und der Schatzmeister der Partei ist erfreut. Der Grund? Anders als beim vorausgegangenen Urteil des Kölner Verwaltungsgerichtes darf die FDP nach diesem Urteil den Großteil des Geldes vorerst behalten.
Die Berufung hat zu einem wichtigen Erfolg für die FDP geführt. Das Oberverwaltungsgericht Münster fordert im Gegensatz zum Verwaltungsgericht Köln von der FDP die staatlichen Mittel von insgesamt ca. 12,1 Millionen nicht zurück.
Eigentlich müsste der gesamte Betrag an Steuergeldern, den die FDP 1996 zu spät beantragt hat, unter den Parteien aufgeteilt werden, die ihre Anträge form- und fristgerecht gestellt haben. Doch das Oberverwaltungsgericht in Münster war der Ansicht, dass nur die Parteien einen Anspruch auf Rückzahlung haben, die vor Gericht gezogen sind. Da es sich hier um kleine Parteien, die Grauen Panther, die Republikaner und den Südschleswigschen Wählerverband handelt, sind die Ansprüche gering, insgesamt rund 300.000 Mark. Ob die FDP auch die übrigen 12,1 Millionen Mark zurückzahlen muss, soll jetzt die Bundestagsverwaltung entscheiden. Doch die war bisher der Ansicht, die FDP habe grundsätzlich Anspruch auf das Geld und Solms glaubt, dass es dabei bleibt.
Deswegen sehe ich mich hier auf der sicheren Seite.
Doch zumindest die Grauen Panther wollen gegen das Urteil Revision beim Bundesverwaltungsgericht beantragen. Der Rechtsstreit kann sich noch jahrelang hinziehen.
Auf der Hauptversammlung von Daimler Chrysler hat die Unternehmensspitze den Aktionären heute hochgesteckte Wachstumsziele präsentiert. Unter anderem will der Konzern seine Einnahmen innerhalb der nächsten 10 Jahre verdoppeln. Zufrieden zeigten sich die Vorstände auch mit dem bisherigen Verlauf der Fusion. Für Kritik sorgte bei den Aktionären der schleppende Verkauf des Kleinwagens Smart.
Viele Aktionäre nutzten die Gelegenheit, um sich das kleine Sorgenkind des Autoriesen, den Smart, zum ersten Mal aus der Nähe anzusehen. Für den amerikanischen Vorstandschef Robert Eaton war es die erste Gelegenheit, sich 19.000 seiner Aktionäre anzusehen. Zur letzten Chrysler-Hauptversammlung kamen nur 65 Anteilseigner. Reine Routine dagegen die Massenveranstaltung für Jürgen Schremp, den deutschen Konzernchef. Fast auch schon Routine, die Bekanntgabe neuer Rekordzahlen. Mit plus 6% für die Pkw-Sparte korrigierte er die Umsatzerwartungen für 1999 nach oben.
Natürlich wären diese Zahlen ohne die Probleme beim Smart besser ausgefallen. Wir haben in den letzten Monaten alle Voraussetzungen getroffen, um dem Smart eine neue Chance zu geben. Und die klare Trendwende beim Auftragseingang der letzten Wochen stimmt uns in der Tat optimistischer.
Die Kritik einiger Aktionäre konzentrierte sich auf die geplante Anhebung deutscher Managereinkommen und auf ein laufendes Bußgeldverfahren der EU wegen möglicherweise unzulässiger Verkaufspraktiken. Doch mit einer Rekorddividende von 4,60 Mark pro Aktie dürften die allermeisten Daimler-Chrysler-Anteilseigner wieder einmal zufrieden nach Hause gehen.
Die Hauptversammlung des Konkurrenten BMW wurde von der Zukunft der angeschlagenen Tochter Rover beherrscht. Vorstandschef Milberg räumte ein, dass das Engagement in Großbritannien nicht den Erwartungen entspreche. Zugleich dementierte er aber Berichte, wonach bei Rover im laufenden Jahr Verluste von deutlich mehr als 2 Milliarden Mark erwartet werden. Trotz der Belastungen durch Rover sieht Milberg die Entwicklung des Konzerns positiv, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Mit einem Plus endete der Frankfurter Aktienhandel. Der DAX stieg um 40 Zähler auf 5.155 Punkte. Der Euro zeigte sich mit einem Kurs von einem Dollar nur 6,90 gut behauptet. Das entsprach einem Dollarkurs von 1,8296 Mark. Der mutmaßliche Mörder von 5 Menschen im deutsch-französischen Grenzgebiet ist tot. Nach Angaben der Polizei erschoss sich Günther Hermann Ewen in Luxemburg. Er soll am Sonntagmorgen 4 Menschen im saarländischen Dillingen getötet und danach einen Mann in Frankreich erschossen haben. Seitdem hatten Polizisten in 3 Ländern nach dem Mann gefahndet.
Nach 3 Tagen können die Ermittler einen Erfolg vermelden. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat sich gelohnt. In einem Hotel am Stadtrand von Luxemburg wurde Günther Hermann Ewen aufgespürt. Er war seiner Festnahme zuvorgekommen.
Wie die Beamten nach Öffnen der Tür feststellen mussten, hatte die gesuchte Person das Hotelbett hinter die Eingangstür gestellt oder geschoben. Er lag unbekleidet mit dem Kopf zur Tür und hatte sich durch einen Kopfschuss selbst getötet. Der Kopfschuss war an der Schläfe angesetzt.
Auf dem Fahndungsfoto in der Regionalzeitung hat der aufmerksame Hotelwirt Evers erkannt. Mit schmutziger Hose und ohne Gepäck hatte der sich gestern eingemietet und seither das Zimmer nicht verlassen. Nach dem heißen Tipp und einem Rechtshilfeersuchen konnte die Luxemburger Polizei gegen 15.40 Uhr das Hotel umstellen. Auch das Motiv für die beiden Morde in der Dillinger Disco scheint nun klar. Ewen war in der Nacht rausgeflogen und dann bewaffnet zurückgekommen, um sich am Geschäftsführer und Türsteher zu rächen. Danach soll er in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen sein, der in einem Prozess als Kronzeuge gegen ihn ausgesagt hatte. Ewen hat laut Polizei das Ehepaar im Schlaf erschossen, die Tochter überlebte schwer verletzt. Mehrere hundert Polizisten im Grenzraum waren an der Großfahndung beteiligt.
Die deutsche Tennisnationalmannschaft hat beim World Team Cup in Düsseldorf die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung gewahrt. Den entscheidenden Sieg zum 2:1 Erfolg gegen Schweden schaffte am Abend das Doppel, in dem Thomas Haas an der Seite von David Prinosil für Teamchef Boris Becker zum Einsatz kam.
Erstmals seit mehr als 70 Jahren haben die Makai-Indianer vor der amerikanischen Pazifikküste einen Grauwal erlegt. 7 Stammesangehörigen gelang es nach einwöchiger Jagd in einem selbstgebauten Kanu, den 15 Meter langen Meeressäuger mit Harpunen und einem Gewehr zu erlegen. Das Walfleisch soll an die 2200 Stammesangehörigen verteilt werden. 1997 hatte die Internationale Walfangkommission den Makai-Indianern erlaubt, innerhalb von 5 Jahren bis zu 20 Wale zu jagen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. Mai.
Frische, stürmische Böen wehen morgen über den Norden und Osten Deutschlands. Der Grund? Der große Druckunterschied auf engem Raum zwischen dem Tief über Frankreich und dem Skandinavienhoch. Dieses Hoch hält die Wolken auch morgen von Nordostdeutschland fern. Im Südwesten ziehen rasch Wolken auf, die sich Richtung Elbe ausdehnen. In der feuchten, schwülwarmen Mittelmeerluft bilden sich Quellwolken. Über Südwestdeutschland, Hessen und Nordrhein-Westfalen Schauer und Gewitter. Im Norden und Osten frischer, böiger Südost- bis Ostwind. An der Ostsee und im Erzgebirge starke stürmische Böen. Heute Nacht 4 Grad im Nordosten und 13 Grad in Südbaden. Am Tag Werte zwischen 16 Grad an der Ostsee und 25 Grad im Dreieck Karlsruhe-Landau-Mannheim. Am Donnerstag wechselhaftes, gewittriges Schauerwetter. Kühle Meeresluft verdrängt allmählich die feuchte Warmluft. Am Freitag 16 Grad im Westen und 23 Grad im Osten. Für Pfingsten gibt es keine Trockengarantie.